21. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch.
3. Oktober. Ich will alles, was seit dem letzten Eintrag geschah, genau niederschreiben, soweit ich mich daran erinnern kann. Nicht die kleinste Einzelheit, die mir gegenwärtig ist, darf vergessen werden. Ich muss in aller Ruhe vorgehen. Als ich in Renfields Zimmer trat, fand ich ihn in einer großen Blutlache auf der linken Seite liegend auf dem Boden ausgestreckt. Als ich ihn aufheben wollte, bemerkte ich, dass er einige fürchterliche Verletzungen erlitten hatte. Die einzelnen Körperteile schienen völlig außer Zusammenhang. Als ich das Gesicht näher untersuchte, sah ich, dass es schrecklich zugerichtet war. Man hätte meinen können, sein Kopf wäre von jemandem auf den Boden geschlagen worden. Das Blut auf der Erde rührte von diesen Gesichtsverletzungen her. Der Wärter, der neben dem Körper kniete, sagte leise, als wir ihn aufhoben:
»Ich glaube, Herr Doktor, das Kreuz ist gebrochen. Sehen Sie, der rechte Fuß, der rechte Arm und die ganze Gesichtshälfte sind gelähmt.«
Wie das hatte geschehen können, gab dem Wärter über alle Maßen zu denken. Er sah ganz verstört aus. Seine Augenbrauen waren zusammengezogen, als er sagte:
»Ich kann nicht verstehen, wie das geschehen konnte. Er konnte sein Gesicht doch nur so zerschlagen, indem er mit dem Kopf auf den Boden schlug. Ich sah dasselbe einmal von einer jungen Frau im Asyl Eversfield, ehe ihr jemand zur Hilfe kam. Das Rückgrat kann er sich doch nur durch einen Fall aus dem Bett gebrochen haben. Allerdings ein sehr merkwürdiger Zufall. Aber ich kann mir nicht denken, wie es möglich war, beides zugleich. Wenn sein Kreuz gebrochen war, so war es ihm unmöglich, seinen Kopf so zu zerschlagen. Und wenn sein Gesicht schon so aussah, ehe er aus dem Bett fiel, müsste man doch Spuren davon bemerken.«
Ich erwiderte: »Gehen Sie zu Dr. von Helsing und sagen Sie ihm, ich lasse ihn bitten, sogleich hierher zu kommen. Ich bedarf seiner Hilfe ohne Aufschub.« Der Mann eilte davon, und wenige Minuten später erschien Van Helsing im Schlafrock und Pantoffeln. Als er Renfield auf dem Boden liegen sah, blickte er ihn einen Augenblick scharf an und wandte sich dann an mich. Ich bin der festen Überzeugung, dass er meine Gedanken in meinen Augen las, denn er sagte sehr ruhig, offenbar mit Rücksicht auf den Wärter:
»Ach, ein unglücklicher Zufall. Renfield wird einer peinlich genauen Pflege bedürfen und äußerster Sorgfalt. Ich werde selbst bei Ihnen bleiben, aber ich muss mich etwas umkleiden. Wenn Sie sich geduldigen wollen, ich bin in wenigen Augenblicken wieder zurück.«
Der Patient atmete keuchend. Es war unschwer zu erkennen, dass er entsetzliche Verletzungen erlitten hatte. Van Helsing kehrte nach kurzer Zeit zurück und brachte ein chirurgisches Instrumentarium mit. Er hatte offenbar alles überlegt und seinen Entschluss gefasst, denn er flüsterte mir zu, noch ehe er den Patienten angesehen hatte:
»Schicken Sie den Wärter weg. Wir müssen mit ihm allein sein, wenn er nach der Operation zu sich kommt.«
Ich sagte:
»Ich denke, es ist genug für heute, Simmons. Wir haben alles getan, was für den Augenblick geschehen kann. Sie machen am besten Ihren Rundgang weiter. Der Dr. von Helsing wird dann operieren. Lassen Sie mich sofort wissen, wenn etwas Außergewöhnliches vorkommt.«
Der Wärter zog sich zurück und wir begannen eine genaue Untersuchung des Kranken. Die Wunden im Gesicht waren nur oberflächlich. Die Hauptverletzung war ein eingedrückter Schädelbruch, der sich über die ganze motorische Zone erstreckte. Der Professor sagte:
»Wir müssen den Druck vermindern und zur normalen Höhe zurückführen, soweit es uns möglich ist. Die Geschwindigkeit der Ergießung beweist die gefährliche Art der Verletzung. Die ganze motorische Zone scheint in Mitleidenschaft gezogen. Der Erguss ins Gehirn wird rasch anwachsen. Wir müssen ihn sofort trepanieren, oder es ist zu spät.«
Während er sprach, hörten wir ein leises Gehen vor der Tür. Ich öffnete sie und sah im Korridor Arthur und Quincy in Pyjamas und Schlafschuhen. Arthur sprach:
»Ich hörte Ihren Wächter, Herrn Dr. von Helsing, rufen, und konnte entnehmen, dass er von einem Unfall sprach. Ich weckte deshalb Quincy. Die Dinge verlaufen so rasch und sind zu seltsam, als dass uns ein Schlaf gegenwärtig möglich wäre. Die morgige Nacht wird die Dinge wohl nicht mehr so sehen, wie sie bisher waren. Wir werden rückwärts zu schauen haben und auch vorwärts noch ein wenig mehr, als wir bisher konnten. Dürfen wir hereinkommen?«
Ich nickte und sie traten vollends ein. Als Quincy die Lage und den Zustand des Patienten erkannte und die Blutlache auf der Diele erblickte, sagte er mitleidig, »Mein Gott, was ist denn mit Renfield geschehen?« Ich erzählte ihm kurz und fügte hinzu, wir hofften, dass er nach der Operation das Bewusstsein wiedererlangen werde, wenigstens auf kurze Zeit. Quincy setzte sich auf die Bettkante und Godalming neben ihn.
»Wir müssen uns noch gedulden«, sagte Van Helsing, »und den richtigen Zeitpunkt zum Trepanieren abwarten, um den Blutpfropf möglichst rasch und gründlich zu entfernen. Es ist ersichtlich, dass die Blutung immer ausgedehnter wird.«
Die Minuten, die wir untätig bleiben mussten, schlichen mit tödlicher Langsamkeit dahin. Ich war entsetzlich niedergeschlagen und Van Helsings Züge verrieten mir, dass auch er Sorge vor dem empfand, was kommen musste. Ich fürchtete mich vor den Worten, die Renfield sprechen würde. Ich wagte gar nicht daran zu denken, aber die Ahnung des Kommenden lag auf mir wie auf einem, der schon die Totenuhr hat ticken hören. Der Atem des Irren kam in unregelmäßigen Stößen aus der Brust. Jeden Augenblick schien es, als wolle er die Augen öffnen und sprechen. Aber dann folgte ein langer, röchelnder Atemzug und er verfiel in noch tiefere Bewusstlosigkeit. Trotzdem ich gegen die Schrecken von Krankenlagern und Totenbetten abgehärtet bin, ergriff mich doch ein unsägliches Grauen, das sich immer mehr steigerte. Ich konnte mein eigenes Herz schlagen hören. Das Blut drängte sich mir in die Schläfen und pochte darin wie Hammerschläge. Das Schweigen wurde schließlich unerträglich. Ich sah meine Freunde an und bemerkte an ihren geröteten Gesichtern und düsteren Gesichtszügen, dass sie die gleichen Qualen ausstanden. Es lag eine nervöse Spannung über allen und es war, als warteten wir auf den Schlag irgendeiner unheimlichen Glocke, der dann ertönen würde, wenn wir am wenigsten darauf gefasst waren. Schließlich konnten wir uns doch nicht mehr im Unklaren sein, dass die Kräfte des Patienten rasch dahinschwanden. Er konnte jeden Augenblick sterben. Ich sah zum Professor hinüber und bemerkte, dass er seine Augen unverwandt auf mich gerichtet hielt. Sein Gesicht trug einen entschlossenen Ausdruck, als er sagte,
»Nun ist aber keine Zeit mehr zu verlieren. Seine Worte sind vielleicht manches Menschenleben wert. Ich habe mir das gedacht, wie ich so hier stand. Es kann sich um Seelen handeln. Wir müssen gerade hier über dem Ohr die Inzision machen.«
Ohne ein Wort weiter zu verlieren, vollzog er die Operation. Einen Augenblick noch blieb der Atem des Kranken keuchend. Dann kam ein Atemzug, so lang und tief, dass man hätte meinen können, es zerreiße ihm die Brust. Plötzlich riss er die Augen auf und starrte hilfesuchend umher. Das dauerte einige Zeit. Der wilde Ausdruck seines Gesichts wich dann dem froher Überraschung, und von den Lippen löste sich ein Seufzer der Erleichterung. Er bewegte sich krampfhaft und sagte,
»Ich werde mich ganz ruhig verhalten, Herr Doktor. Sagen Sie doch den Leuten, sie sollen mir die Zwangsjacke abnehmen. Ich habe einen grausigen Traum gehabt. Er hat mich so mitgenommen, dass ich mich nicht mehr rühren kann. Was habe ich denn im Gesicht? Es scheint mir vollständig verschwollen und tut schrecklich weh.«
Er machte den Versuch, seinen Kopf zu drehen, da aber seine Augen dabei sofort wieder glasig zu werden anfingen, hinderte ich ihn daran. Dann sagte Van Helsing in ruhigem, gütigem Ton,
»Erzählen Sie uns von Ihrem Traum, Renfield.«
Als er die Stimme erkannte, sah man sogar durch die Verstümmelung hindurch das Gesicht sich aufheitern, und er sagte,
»Sie sind es, Dr. Van Helsing. Wie gut es ist, dass Sie hier sind. Geben Sie mir etwas Wasser. Meine Lippen sind trocken. Ich möchte Ihnen gerne erzählen. Ich träumte.«
Er stockte und schien ohnmächtig zu werden. Deshalb flüsterte ich Quincy zu,
»Rasch den Brandy. Rasch den Brandy. Er ist in meinem Arbeitszimmer.«
Er eilte davon und kam mit einem Glas, der Brandyflasche und einer Wasserkaraffe zurück. Wir benetzten die aufgesprungenen Lippen und er erholte sich ziemlich rasch. Wahrscheinlich aber hatte sein zerstörtes Gehirn unterdessen weitergearbeitet, denn als er wieder vollkommen bei Bewusstsein war, sah er mich mit einem durchdringenden Blick der Todesangst und des Schreckens an, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, und sprach:
»Ich darf mich nicht täuschen. Es war kein Traum. Es war alles grausige Wirklichkeit.«
Dann irrten seine Augen durch den Raum und blieben an zwei Gestalten hängen, die geduldig auf dem Bett dran saßen. Dann fuhr er fort:
»Wenn ich meiner Sache nicht schon ohnehin sicher wäre, an diesen Herren hier schwindet jeder Zweifel.«
Einen Augenblick schloss er die Augen, nicht aus Schmerz oder Schlafbedürfnis, sondern freiwillig, als wolle er Kräfte sammeln. Als er die Lider wieder aufschlug, sagte er rasch und mit mehr Energie wie bisher:
»Rasch, rasch, Herr Doktor, nur rasch! Ich muss sterben. Ich fühle, dass ich nur noch wenige Minuten zu leben habe. Dann heißt es für mich, in den Tod zu gehen und, oder etwas Schlimmeres. Befeuchten Sie mir die Lippen noch einmal. Ich habe Ihnen noch manches zu sagen, ehe ich sterbe oder ehe mein zerschmettertes Gehirn versagt. Ich danke Ihnen. Es war heute Nacht, kurz nachdem Sie mich verlassen hatten, nachdem ich Sie gebeten hatte, mich freizugeben. Damals konnte ich nicht sprechen, denn ich fühlte meine Zunge gefesselt. Aber ich war sonst so gesund, wie ich es jetzt ohne diese Verletzungen wäre. Ich war noch lange in Verzweiflung und Todesangst, nachdem Sie gegangen waren. Da schienen Stunden vergangen zu sein. Dann kam plötzlich ein tiefer Friede über mich. Mein Kopf begann sich wieder abzukühlen und ich machte mir meine Lage klar. Ich hörte die Hunde hinter unserem Haus bellen, aber nicht da, wo er war.«
Als er das sagte, blieb Van Helsings Auge ruhig auf ihm haften, aber er griff versteckt nach meiner Hand und drückte sie. Er verriet sich nicht im geringsten, sondern nickte leicht und sagte mit leiser Stimme:
»Nur weiter.«
Renfield fuhr fort:
»Er kam im Nebel an meinem Fenster herauf, wie ich ihn schon oft zuvor gesehen. Heute jedoch kam er in Menschengestalt, greifbar, nicht als Gespenst, und seine Augen glühten wie die eines Menschen, der in höchster Wut ist. Aber sein roter Mund lächelte. Seine scharfen weißen Zähne glänzten im Mondschein, als er sich gegen die Allee umwandte, hinter der die Hunde bellten. Ich wollte ihn zuerst nicht einladen, hereinzukommen, obgleich ich wusste, dass er es wünschte. Dann begann er, alles Mögliche zu versprechen. Nicht mit Worten, sondern indem er es mich sehen ließ.«
Ein Wort des Professors unterbrach ihn.
»Wie?«
»Indem er alles erscheinen ließ. Gerade wie er mir die Fliegen hereingesandt hatte, wenn die Sonne freundlich schien. Große, fette Fliegen am Tag, mit Stahl und Saphir auf den Flügeln, und dicke Schmetterlinge in der Nacht, mit Totenschädel und toten Gebein auf dem Rücken.«
Van Helsing nickte ihm zu und flüsterte:
»Die Acherontia atrops fingorum, das, was man bei uns einen Totenkopfschmetterling nennt.«
Der Patient ließ sich dadurch nicht beirren, sondern fuhr fort:
»Dann begann er zu flüstern. Ratten, 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 Hunderte, Tausende, Millionen und jeder ein Leben. Und Hunde, die sie fressen sollen, und Katzen dazu. Alle warmes Leben. Alle mit rotem Blut, mit Jahren von Lebenskraft in ihren Leibern und nicht nur brummende Fliegen. Ich lachte, denn ich wollte sehen, was er noch tun würde. Dann heulten die Hunde hinter seinem Haus, hinter den düsteren Bäumen. Er winkte mich ans Fenster heran. Ich kam näher und sah hinaus. Er erhob die Hand und schien etwas zu rufen, ohne dass ich einen Laut hörte. Eine dunkle Masse bewegte sich über den Rasen, wie der Rauch von einer großen Feuerflamme. Dann teilte er den Nebel, und ich sah Tausende von Ratten, mit Augen glühend wie die seinen, aber viel kleiner. Er hob die Hand auf und sie blieben stehen. Dann war mir, als sagte er: All diese Leben will ich dir schenken und viel mehr und größere durch ungezählte Jahrhunderte, wenn du niederfällst und mich anbetest. Dann legte sich eine blutrote Wolke vor meine Augen, und ehe ich wusste, was ich tat, hatte ich schon das Fenster geöffnet und zu ihm gesagt: »Kommt herein, Herr und Meister!« Die Ratten waren alle verschwunden, aber er glitt durch die schmale Ritze. Ich hatte das Fenster kaum einen Zoll weit geöffnet, hinein. Gerade wie der Mond oft durch den feinsten Spalt hereinleuchtet in seiner Größe und in seinem Glanz.
Seine Stimme war schwächer geworden. Ich befeuchtete seine Lippen nochmals mit Brandy, damit er fortfahren könne. Aber es war, als habe sein Gedächtnis inzwischen weitergearbeitet, denn als er wieder begann, war die Erzählung schon ein Stück fortgeschritten. Ich wollte ihn auf den Punkt zurückbringen, wo er aufgehört hatte, aber Van Helsing flüsterte mir zu:
»Lassen Sie ihn weitererzählen, unterbrechen Sie nicht. Er kann nicht mehr zurück und wäre vielleicht nicht mehr imstande fortzufahren, wenn seine Gedankenreihe einmal gestört ist.«
Er sprach weiter.
»Den ganzen Tag wartete ich darauf, etwas von ihm zu hören, aber er sandte mir nichts, nicht einmal eine Schmeißfliege. Und als der Mond emporstieg, war ich recht erbost auf ihn. Wie er durch das Fenster hereinglitt, obgleich es geschlossen war, und nicht einmal anklopfte, war ich wütend über ihn. Er grinste mich spöttisch an. Ich sah sein bleiches Gesicht mit den roten Augen durch den Nebel. Dann ging er fort, als sei er Herr und ich nicht für ihn vorhanden. Er roch ganz anders, als er an mir vorbeischlich. Ich konnte ihn nicht halten. Ich hatte das Gefühl, als sei Frau Harker in das Zimmer getreten.«
Die zwei Männer, die bisher auf dem Bettrand gesessen, standen auf und traten hinter ihn, so dass er sie nicht sehen, sie ihn aber besser verstehen konnten. Sie schwiegen beide, aber der Professor erschrak und zitterte. Sein Gesicht wurde noch strenger und ernster. Renfield fuhr fort, ohne es zu bemerken.
»Als Frau Harker heute Nachmittag mich besuchte, war sie nicht mehr wie sonst. Sie kam mir vor wie ein zum zweiten Mal aufgegossener Tee.«
Wir waren alle tief erschüttert, aber keiner sagte ein Wort. Er fuhr fort.
»Ich wusste nicht, dass sie hier war, bis sie sprach. Sie sahen ganz anders aus. Ich mag die blassen Leute nicht leiden. Ich ziehe die Menschen vor, die ordentlich Blut in den Adern haben. Bei ihr schien alles Blut herausgeronnen zu sein. Im ersten Augenblick dachte ich nicht daran. Als sie aber hinausging, begann ich nachzudenken, und es machte mich rasend zu wissen, dass er ihr das Leben aus dem Leib gesaugt hatte.«
Ich sah, dass auch die anderen vor Entsetzen zitterten wie ich, aber wir blieben ruhig.
»Wie er denn heute Abend wiederkam, war ich bereit, ihn gebührend zu empfangen. Ich sah den Nebel sich hereinstehlen und packte ihn fest an. Ich hatte gehört, dass Wahnsinnige übernatürliche Kräfte besitzen, und da ich wusste, ich bin ein Wahnsinniger, wenigstens zeitweise, so beschloss ich, meine Kräfte nicht unbenutzt zu lassen. Er schien es auch zu empfinden, denn er trat aus dem Nebel heraus, um mit mir zu kämpfen. Ich hielt wacker Stand, dachte schon, Sieger zu werden, und hoffte, dass er nimmermehr Blut aus ihrem Leib trinken sollte. Da sah ich seine Augen. Sie brannten förmlich, und meine Kraft zerrann wie Wasser. Er entwand sich meiner Umschlingung, und als ich von Neuem versuchte, ihn zu umklammern, da hob er mich hoch und schleuderte mich zu Boden. Blutrote Dämmerung umfing mich, und in meinen Ohren dröhnte es wie Donner. Der Nebel schien unter der Tür zu verschwinden.«
Seine Stimme war wieder schwächer geworden, und sein Atem rang sich röchelnd aus der Brust.